Also wenn mir vor 40 Jahren jemand erzählt hätte, wo ich heute bin, dass ich tatsächlich Schulleiter in der Lebenshilfe bin und daran auch noch Spaß habe, dem hätte ich die Drogen weggenommen und hätte sie selber genommen.
Geschichten, die das Leben schreibt. Von und mit Harry Mayer.
Hallo und herzlich willkommen bei Geschichten, die das Leben schreibt. Mein heutiger Gast ist ein sehr guter Freund von mir. Er lebt mit seiner Familie und seinen beiden Töchtern im Nachbarort, ist Erlebnispädagoge und Schulleiter der Lebenshilfe in Neumarkt in der Oberpfalz. Hallo Cliff, schön, dass du da bist.
Ja, hallo Harald.
Viele werden ja denken, wir haben uns über unseren Beruf Lehrer kennengelernt. Du bist ja ebenfalls auch Lehrer, gelernter Lehrer. Dem ist nicht so. Weißt du noch, wo und wie wir uns kennengelernt haben?
Ja, tatsächlich. Also wir sind uns tatsächlich live das erste Mal im Rathaussaal begegnet, im Gemeinderat. Da saßt du mir gegenüber. Was heißt, wir waren nicht in derselben Fraktion.
Also es wird ja heute fast sowas wie Gysi gegen Guttenberg.
Ja, also ich war damals, zu dem damaligen Zeitpunkt, für die Grünen im Gemeinderat, wobei es mir, ich nie einer Partei beigetreten bin.
Aber dein Herz schlägt trotzdem grün, oder?
Mein Herz schlägt pro Mensch und mein Herz schlägt sicher auch pro Schöpfung. Das klingt jetzt hochgegriffen. Du findest mich überall dort wieder, wo Menschen miteinander anfangen, coole Dinge zu tun. Und das ist vollkommen unabhängig davon, ob das jetzt Politik ist, ob das Kunst ist, ob das der zwischenmenschliche Bereich ist. Ich finde die verbindenden Elemente im Leben, die spannenden, das ist das, die Dinge, die uns einen und die Synergien schaffen. Dort, wo einfach etwas entstehen will, wo Menschen in den Flow kommen und sagen, hey, komm, wir machen jetzt was, wir formen was, damit lässt sich was anfangen.
Also ihr hört es, im Cliff menschelt es ungemein. Weil wir gerade beim Cliff sind, woher kommt der Name? Also man hört es am Dialekt, aus dem Nachbarort kommst du ja nicht gebürtig, aber Cliff ist ja voll amerikanisch.
Das stimmt. Und es gibt auch echt geile Geschichten dazu. Wenn mich jemand fragt, habe ich viele Geschichten auf Lager.
Ja, also, aber wir wollen die Ware wissen. Ja,
das ist Cliff, dumm. Das ist die langweiligste.
Rüdiger Herlin.
Wie kommt man zu sowas?
Wie kommen deine Eltern auf diese Idee, dir so einen Namen zu geben?
Das ist brunzeinfach. Als meine Mutter schwanger war, hatte die einfach Bock auf Traubenzucker. Und meine Eltern waren ja absolut davon überzeugt, dass ich Jutta werde. Jutta wurde ich nicht. Und damals war das so, du wusstest das vorher noch nicht so. Das war 1968 oft noch die Überraschungstüte. Ups, war keine Jutta. So musste ein männlicher Name her und meine Mutter futterte Traubenzuckerherzen und auf einem dieser Traubenzuckerherzen stand der Name Cliff und schwuppdiwupp, Kartoffelsupp, habe ich den auch gekriegt. Vollkommen prosaisch. Ich habe leider keine amerikanische Erbtante, die ich so wahnsinnig gern gehabt hätte. Sie waren nicht Cliff Richards Fans. Es hat nichts mit irgendwelchen Körperreinigungsmitteln zu tun. Und auch Dallas hat keinen Einfluss auf meine Namensgebung gehabt. Es war ein Traubenzuckerherz.
Du sagst immer, das Interessanteste in deinem Leben bist nicht du, sondern die Menschen, mit denen du arbeitest. Und bevor wir zu diesen Menschen kommen, zu dir. Aus Amerika bist du nicht, aber auch nicht aus der schönen Oberpfalz.
Geboren worden bin ich tatsächlich in Franken, allerdings in Oberfranken, das hört man nicht mehr. Ich bin in Hof an der Saale zur Welt gekommen, aber mit einem halben Jahr schon sind meine Eltern mit mir nach Hamburg gezogen.
Warum nach Hamburg?
Weil ein Teil meiner Familie dort seine Wurzeln hat. Ich habe tatsächlich einen familiären Strang, das ist, die kommen von der Waterkant. Und mein Großvater, der war noch Kapitän zur Hohen See.
Moin, moin, du Landrade.
Moin, moin. Und der ist tatsächlich, mein Großvater ist noch mit dem Segelschiff ums Kap Horn gesegelt.
Wow. Ja. Was hat dann dein Vater gelernt und was haben deine Eltern gearbeitet?
Spannend. Mein Vater ist oder war lange Jahre der Vorstandsvorsitzende der Vereinigten Sparkassen Weißenburg-Gunzenhausen. Und was ich insofern spannend fand, dass das Thema Führen und Leiten einfach so ein von der väterlichen Linie immer da war. Mein Großvater war Kapitän, mein Vater war Direktor einer großen Sparkasse. Und ich bin unfallhalber dann auch in der Führungsposition gestolpert. Meine Mama kommt aus dem Sächsischen. Die konnten fliehen, kurz bevor die Grenze geschlossen wurde. Auch eine spannende Geschichte damals eigentlich. So die zweiten Wurzeln kommen tatsächlich aus der Oberlausitz. Und meine Mutter war vom Berufswegen hier Chemikerin.
Hast du noch Geschwister?
Ja, ich habe einen Bruder einen 5,5 Jahre jüngeren Bruder. Und der ist hier Ingenieur für Werkstofftechnik an Organische Chemie und arbeitet am Fraunhofer Institut.
Das Ganze hört sich ja sehr wohlhabend an. Also schlecht ging es euch nicht in deiner Jugend?
Wir waren, wir gehörten zur Mittelschicht. Also zum gut
gepolsterten Vorstandsvorsitzende der Bank, jetzt mach dich mal nicht kleiner wie
du bist. Der Sparkasse, das ist eine öffentlich-rechtliche Veranstaltung.
Ah, okay.
Das ist genau das Ding. Also es hat immer dafür gereicht, für ein gutes Leben, kein Thema. Aber auch jetzt für mich als Schulleiter, Beamter, du häufst keine Reichtümer damit an. Es sind sehr wohl auskömmliche Positionen, aber nichts, mit dem du tatsächlich dich in die oberen Regale arbeitest. Ist ja auch vollkommen uninteressant, wenn man ehrlich ist.
Wie bist du dann aufgewachsen in Hamburg?
In Hamburg war schön. Wir hatten tatsächlich ein schönes altes Klinkerhaus in Blankenese. Super schön. Also ich bin aufgewachsen mit, wie alle, ne, mit Kindern, die sich zusammenrotten durch die Gegend ziehen.
Die auf der Reeperbahn den Tag verbringen.
Ja, wir waren nicht so nah an der Reeperbahn, das wäre schon ganz cool gewesen. Wir hatten es eher spannend, weil wir hatten ein Detektivbüro. Wir Jungen, drei Fragezeichen Kids mäßig. Und nachdem Blankenese doch schon so ein Viertel war, in dem öfter mal Häuser auch ausgeräumt wurden, hatten wir natürlich Fälle, die wir nie gelöst haben, aber es war immer sehr spannend. Und bis heute bin ich den Nachbarn, bei denen wir aufkreuzten und sagen, wir bieten unsere Hilfe an, sehr dankbar, dass sie uns nicht mit Gegenständen beschmissen haben, sondern in der Tat, also in ihrer Not, dass ihnen gerade die Hütte ausgeräumt wurde oder bei ihnen angebrochen wurde, uns tatsächlich noch haben mitspielen lassen, im wahrsten Sinne des Wortes. Wir hatten ganze Wohnanlagen mit den guten Schildern Rasen betreten, verboten. Das war echt immer nett. Hatten die guten Bonanza-Fahrräder, mit denen wir noch durch die City gecruised sind, durch diese Wohnblöcke, und hatten viele Hochhäuser, die damals noch offen waren, wo du in die Aufzüge rein konntest und bis ganz nach oben fahren. Das war schon auch lustig. Also so haben wir wir hatten einen langen Schulweg, der ungefähr 20, 25 Minuten zu Fuß war. Und auf dem Weg lag eine alte Bunkeranlage. Also da konnte man hervorragend auf dem Heimweg rumtrödeln und rumspielen. Also so haben wir unsere Kindheit verbracht. Also
wie lange habt ihr dann in Hamburg gelebt?
Bis ich 10 war, also 9,5 Jahre. Und dann ging es ab nach Mittelfranken.
Aber dein Papa hat zu dieser Zeit ja wahrscheinlich nicht für die Bank gearbeitet.
Doch, der war Sparkassler.
In Hamburg?
In Hamburg, in der Neuspar in Hamburg.
Ach so, und dann ist er umgezogen, weil er
sich beruflich verbessern konnte.
Und die Kinder mussten mit.
Die Frau auch.
War es einfach? Nö. Hamburg zu verlassen?
Gar nicht. Ich meine, Entschuldigung, wenn du mit 10 irgendwo aufschlägst und sprichst rein rassigstes Hochdeutsch und schlägst irgendwo in Mittelfranken, Ellingen bei Weißenburg auf. Also die haben nicht auf dich gewartet.
Wie lange hat es dann gedauert, bis dass du dich dann dort eingelebt hattest?
So richtig?
Ja, nie.
Tatsächlich nicht.
Tatsächlich.
Also ich habe Freunde gefunden. Wir haben damals Musik gemacht. Ich war im Jutz aktiv, politisch aktiv. Aber so eine Heimat habe ich dann nicht richtig gefunden. Also es war so, dass ich, sobald ich konnte, und das war dann mit dem Zivildienst, war ich da erstmal weg.
Ja. Wo bist du dann Zivildienst hingegangen?
Ich bin nach Altdorf gegangen.
Bist du tatsächlich noch ein Verweigerer? Weil eigentlich,
ja.
Warum hast du verweigert?
Ganz einfach, weil ich es mir zu dem damaligen Zeitpunkt nicht vorstellen konnte, eine Waffe zu tragen, eine Waffe abzufeuern. Und ich mir nicht vorstellen konnte, dieses System von Abschreckung und Bedrohung mit zu unterstützen, indem ich eine Waffe in die Hand nehme, weil das supporte ich ja und damit hätte ich, das war in den 80ern diese Eskalationsspirale, wo man echt auch Angst haben musste, was passiert da zwischen Osten und Westen. Da wollte ich nicht Teil davon sein. Ich muss dazu sagen, dass der Balkankrieg meine Haltung sehr verändert hat. Also ich wüsste tatsächlich nicht, ob ich nochmal verweigern würde, weil die ethnischen Säuberungslager im Balkankrieg fand ich so erschütternd und ich habe wie viele anderen auch gebetet, holt diese Frauen da raus und immer, ja, wer soll es denn machen? Mit Bitte, Bitte und Diskussion wird es nicht gehen. Und ab dem Zeitpunkt, an dem ich mir gedacht habe, dass ich einfach darauf vertraue, dass Menschen eine Waffe in die Hand nehmen und Frauen aus dieser Situation befreien, war mir klar, dann müsste ich es aber auch.
Und das hättest du, wäre es ein paar Jahre später gewesen, auch gemacht und richtig. Du wärst tatsächlich zur Bundeswehr.
Ich hätte dann nicht mehr verweigert, ja.
Wo hast du dann deinen Zivildienst abgeleistet?
In Altdorf, im Wichernhaus, eine Einrichtung für Kinder und Jugendliche mit Körperbehinderung. Die haben eine Schule und ein Wohnheim dran und ich war in der Wohngruppe mit dort.
Das heißt, das war die erste Berührung mit den Menschen, mit denen du dein restliches Leben verbringen wirst.
Tatsächlich nicht, weil die erste Berührung, und deswegen bin ich auch dahin gekommen, war auf einem, heute würde man sagen, einem inklusiven Zeltlager oder einer inklusiven Freizeitmaßnahme. Damals war es halt ein Projekt. Da wurde ein Pfadfinderstamm gegründet, der Stamm Faber, der zum ersten Mal versucht hat, Genzeltlager auch mit Menschen mit Behinderung.
Welche Behinderungen hatten diese
das
Menschen?
Das waren vorwiegend damals erstmal Menschen mit Körperbehinderung. Also wir hatten Menschen mit einer infantilen Zerebralparese, also einer spastischen Lähmung. Wir hatten Menschen mit einer Sehbehinderung, also Sinnesbehinderung. Und damals gab es auch noch halt Menschen, die durch diese Kontergan-Geschichte an den Extremitäten geschädigt waren. Da waren Menschen mit dabei. Und das war tatsächlich das war 1983 und das hat mich entscheidend geprägt, weil ich zum einen da viele meiner Freunde getroffen habe, die ich noch bis heute habe. Und das hat die tatsächlich meine Weichen gestellt, auch für den Zivildienst, weil einer der Jugendlichen, die auch eine Kontergan-Beeinträchtigung oder durch Kontergan verursachte Beeinträchtigung hatten, lebt im Wichernhaus. Und ich bin dann, als ich eine Zivildienststelle suchte, wie immer in meinem Leben, mit allem viel zu spät dran gewesen und habe dann irgendwann Tommy angerufen und sagt: Tommy, sag mal, ich brauche eine Zivildienststelle, habt ihr bei euch im Haus was? Frag doch mal nach, ob da was geht. Und sagt er: Pass mal auf, ruf mal den und den an.
Ist ja schön zu hören, dass du mit allem immer zu spät dran warst. Wenn dir zu dieser Zeit jemand gesagt hätte, dass du irgendwann mal Schulleiter einer Lebenshilfe werden würdest, was hättest du ihm entgegnet?
Ich hätte den Namen seines Drogendealers erfragt und hätte dasselbe Zeug haben wollen, was er einschmeißt. Harald, im Leben nicht.
Was war denn dein Traumberuf?
Schauspieler.
Warum bist du dann nicht auf die Schauspielschule?
Weil der Zivildienst dazwischen kam. Diese 2 Jahre waren so sinnstiftend und so spannend, dass ich da weiter wollte. Mir war klar, nach dem Zivildienst, ich möchte in welcher Form auch immer mit Menschen mit Handicap arbeiten. Das will ich.
Viele waren ja damals froh, wie der Zivildienst wieder vorbei war. Die hatten da keine Lust drauf. Die haben die Zeit abgesessen. Warum war es für dich so inspirierend?
Für mich war es noch schlimmer. Ich hatte nur 20 Monate. Also ich hatte keine vollen 2 Jahre. Ich habe zum Schuljahresbeginn angefangen und musste im April aufhören. Ich bin Randale gelaufen. Also ich habe alles dafür getan, um zu sagen: Bitte lasst mich diese 2 Jahre voll machen. Ich wollte verlängern. Ich habe mich aufgeführt. Weil beim Bund darfst du verlängern, als Zivi darfst du es nicht. Frechheit.
Na gut, aber du hättest ja nun mal einen Job anfangen können da drinnen.
Ja, aber das war genau der Punkt, Harald. Das wollte ich eben nicht. Ich habe gesehen, wie weit du zu dem damaligen Zeitpunkt als Erzieherin, als Erzieher kommen konntest. Da war relativ schnell Schluss. Und ich wollte was mit ein bisschen mehr Perspektive. Und der Vater einer Freundin von mir, der war Sonderschullehrer, der sagt: Studiere Sonderpädagogik. Die werden gesucht. Wohlgemerkt, er sagte Sonderpädagogik, nicht Sonderschullehrer.
Übrigens, liebe Zuhörer, die werden auch heute noch sehr, sehr, sehr gesucht.
Oh ja.
Von daher, ja, hört weiter.
Genau, und dann habe ich mich für Sonderpädagogik eingeschrieben. Damit passierte der erste große Unfall in meinem beruflichen Leben. Ich studierte im 3. Semester Sonderpädagogik und fand es spannend. Und war so richtig im studentischen Flow und saß dann in einer Vorlesung, die hieß Erst lesen, erst schreiben. Ich fand sie relativ sinnbefreit, ehrlich gestanden.
Wie viele Vorlesungen an der Universität? Ich habe mich 7 Jahre teilweise gefragt, was mache ich hier eigentlich?
Ja, genau. Und das war die erste, bei der ich mich fragte, was zum Geier soll das? Und ich hatte neben mir eine Kollegin, die studierte offensichtlich Grundschullehramt. Die hatte das auch schön alles so mitgeschrieben und immer schön unterstrichen und hatte auch alle Farben, die auf der Overhead-Folie lagen, griffbereit im Schlampermäppchen. Und die fragte ich dann: Kannst du mir vielleicht erklären, was ich hier soll? Also was für einen Sinn ergibt diese Vorlesung? Und ich schaute mich erstaunt an, ich werde diesen Blick auch nie vergessen: Dir ist schon klar, dass du Lehrer wirst, oder? Und ich habe sie, glaube ich, ziemlich dämlich angeguckt und mir nur gedacht: Nö. Das war mir bis hierhin überhaupt nicht klar, dass ich Lehrer werde. Dann bin ich heimgegangen und habe mir dieses Buch mal angeguckt, was sie mir bei der Einschreibung in die Hand gedrückt haben. Und dachte mir: Ja, scheiße, da steht Lehramtsprüfungsordnung drauf.
Ach so, du dachtest, du machst irgendwie so Oh mein Gott.
Mir war nicht klar, dass ich Lehrer werde. Im Leben nicht. Glaubst du, ich wäre Lehrer geworden, doch nicht freiwillig. Ich fand Schule schon immer scheiße. Und ich fand diese Systemschule schwierig, schon als Jugendlicher.
Ja? Findest du es heute auch noch schwierig?
Also ich finde unser System tatsächlich schwierig. Das muss man so sagen. Ich stelle die Frage, ob wir mit der Systematik, die wir gerade haben, den Aufgaben, die wir vor der Brust haben, gerecht werden können. Ob wir schnell genug sind, ob wir dem Auftrag, den wir schulisch haben, mit Schule steht vor einer Zeitenwende, nicht nur durch die KI, auch vom gesellschaftlichen Auftrag, also was müssen wir den Kindern und Jugendlichen beibringen? Sie haben einen Klimawandel vor der Brust, den sie handeln müssen. Sie haben Demokratien sterben, Arten sterben. Es geht darum, dass wir so viel Kriegs- und Krisenherde haben. Also wenn die Menschen nicht lernen zu kollaborieren, wenn sie nicht lernen, miteinander gut schnelle Lösungen zu finden, wenn sie nicht lernen, diese Klüfte, dann geht diese Nummer an die Wand.
Was würdest du dann am Schulsystem konkret ändern?
Es gibt tolle Ansätze. Es gibt diese Free Fridays zum Beispiel, ist ein toller Ansatz, wo man sagt, man nimmt einen Tag in der Woche dafür, im Projekten zu arbeiten an Themen, die gesellschaftlich relevant sind.
Aktuell bist du aber noch im dritten Semester und stellst fest, oh, Lehrer, warum hast du nicht aufgehört?
Naja, weil das Ziel, mit Menschen mit einer Behinderung zu arbeiten, blieb ja. Und ich, der Großteil dieser ganze Wandlungsprozess, den fand ich ja mega spannend. Der war ja deswegen nicht weniger uninteressant, nur weil ich mich mit Heilbau und Sachkunde beschäftigen musste. Habe ich dann halt angefangen in Kauf zu nehmen. Ich habe meine Mama angerufen, habe gesagt, Mama, ich werde Lehrer. Die fand das cool. Meine Eltern fanden es irgendwie gut. Ich habe damit gefremdelt. Ich habe aber dann auch, das war tatsächlich dann meine Antwort drauf, mir war nicht klar, ob ich in dem System arbeiten will. Und mir war nicht klar, ob ich diese ganze Nummer will, und habe dann deswegen angefangen, doppelt zu studieren. Ich habe ein zweites Studium angefangen, Diplompädagogik, das gab es damals noch.
Aber auch wieder Pädagogik.
Richtig, aber ich habe es abgeschlossen. Ich wusste, wenn ich das mit der Lehramtsnummer nichts wird, dann habe ich immer noch ein Diplom als Pädagoge und kann einem Sozialpädagogen die Arbeit wegnehmen, auf gut Deutsch. Okay. Ja, das war meine Exit-Strategie aus dem Schulsystem raus, war die Diplompädagogik.
Du hast aber das Referendariat angetreten, ja, und hast dann, ich glaube, in Amberg,
richtig,
zu arbeiten begonnen.
Ja.
Aber es ist auch in dieser Zeit privat bei dir viel passiert.
Das stimmt. Am Ende meines Studiums kam das entscheidendste Datum in meinem Leben, der 9. Januar 1996. Da habe ich meine Frau kennengelernt.
Wo? Auf einer, wahrscheinlich, so wie ich dich kenne, lass raten, auf irgendeiner Verbindungsparty. Nicht an der Bar. Du hast Musik gespielt und sie stand vorne und hat irgendwie dich toll gefunden.
Es wäre schon geil. Aber das ist wie mit dem Namen. Leider ist es viel prosaischer. Okay. Es war eine Party, das stimmt. Es war die Geburtstagsparty meines leider inzwischen verstorbenen ältesten und besten Freundes. Und da haben wir, war eben eine junge Frau da, die ich noch nicht kannte. Die saß ein wenig kontaktlos irgendwo an der Ecke, was ich bis heute denke, verstehe ich nicht. Und dann habe ich gedacht, das war damals noch pure Höflichkeit, ich spreche sie einfach mal an. Und das war tatsächlich so ein bisschen diese Liebe auf den ersten Blick. Also nach drei Sätzen dachte ich mir, alter Schwede, die ist echt interessant. Nach einer Viertelstunde dachte ich mir, puh. Und ich war damals ja noch in der Beziehung, jetzt musst du aufpassen. Also die ist toll. Und dann früh um 5:30 dachte ich mir, so Digga, ich glaube, du hast ein Problem.
Ging es dann schnell oder war es ein langes Hin und Her?
Von meiner Seite aus ging es schnell. Sie war auch in einer festen Beziehung. Oh. Das heißt, wir haben eine Weile gebraucht, bis wir dann offiziell zueinander finden konnten. Aber vom Herzen her war die Sache für mich ziemlich, das war so, weißt du, es gibt so Begegnungen, wo du dich fragst, wo warst du eigentlich die letzten 28 Jahre? Und so war das.
Glaubst du, dass alles im Leben zu seiner Zeit kommt?
Ja, das ist halt das die Sache ist ja immer so. Ich glaube schon, dass es kosmische, göttliche, spirituelle Zusammenhänge gibt auf dieser Welt, in diesem Leben. Die Dinge sind nicht zufällig, die sind miteinander verwoben. So kommen die Dinge, auch wenn sie anstehen. Das heißt ja nicht, dass der Mensch nicht andere Pläne hat. Das ist ja immer das Nette. Der Mensch hat so einen inneren Plan und dann trifft er auf das, was sich, wie man das ausdrücken will, kosmisch oder karmisch fügt. Oder wie.
Glaubst du dann an Gott oder bist du eher der Esoteriker?
Nein, ich bin ein sehr, sehr gläubiger Mensch. Ich bin
christlich?
Sehr stark christlich geprägt. Also ich finde, dass Jesus Christus diese Welt betreten hat und was er gelehrt hat und wie er gelehrt hat, dass er uns noch begleitet, finde ich mega. Ein nach wie vor faszinierendes Geschenk, eine tolle Lehre. Also das Christentum, wenn man es jetzt mal nicht dogmatisch, bibeltreu, aber diese ganze Nummer mit zu sagen, ey, der Hauptbasics ist Liebe, finde ich mega. Ich finde dieses starke Symbol im Vorabend des Todes, ein Fest zu feiern, also er wusste ja, was auf ihn zukam, zu sagen, ey, morgen trete ich das Martyrium an, aber heute Nacht feiern wir noch. Und zwar mit meinen engsten Vertrauten, mit meinen Freunden. Hochzeit von Kanaan. Ich meine, Wein ist alle, hätte hingehen können, sagen, sollt ihr nicht so viel saufen, Freunde. Ich stelle hier noch einen Kübel Wasser hin, alles gut. Also ich finde das eine zutiefst lebensbejahende und freudige Religion. Und ich glaube, dass du das in jeder Religion findest, wenn du hinguckst.
Ja, man merkt, bei dir menschelt's wirklich sehr. Aber Stichwort Hochzeit. Nach wie vielen Jahren habt ihr geheiratet?
Wir haben nach 5 Jahren geheiratet, standesamtlich.
Mittlerweile 2 Kinder.
Mhm.
Und genau. Ihr lebt in einem schönen Häuschen in Kastel. Aber kommen wir wieder zurück zu deiner Arbeit. Du warst Lehrer
in
Amberg.
Ja.
Hat dir dieser Beruf dann Spaß gemacht oder denkst du hin und wieder oder dachtest du hin und wieder? Oh.
Also er hat mir nicht immer Spaß gemacht und es ist kein Job für Weicheier, das muss auch klar sein.
Ja, viele sagen immer, ja, der Lehrer, und ich denke es mir ja auch, ich weiß, ich habe einen Lehrplan zu erfüllen, aber hallo, du bist Sonderpädagoge, du unterrichtest Menschen mit Störungen, das heißt, du kannst dir sie nicht heilen. Ja, die sind so, wie sie sind. Und was du unterrichtest, ist doch prinzipiell egal. Sorry, ich bin jetzt sehr provokant.
Alles gut. Also man muss 2 Dinge unterscheiden. Die eine Sache ist die, dass es der Lehrberuf einen unheimlich fordert.
Aber ganz ehrlich, wenn jetzt hier ein Maurer zuhört, der wird sich jetzt den Kopf lang und sagen,
ist
genau.
So. Ja, aber der Spannende ist, jetzt bin ich fast 30 Jahre in dem Job, auch in Leitungsposition jetzt seit 8 Jahren. Ich habe die ein oder anderen Quereinsteiger erlebt, die vorher aus anderen Dingen kamen. Und ich muss sagen, bis auf einen einzigen, den hätte ich aber auch nicht im Kollegium haben wollen, der sich da echt einen inzwischen schlanken Fuß macht. Alle anderen haben Bauklötze gestaunt, wie anstrengend das ist. Und das waren Leute dabei, die haben in der Hausmeisterei gearbeitet, die haben auf dem Bau gearbeitet, die hatten solche Biografien und kamen dann halt über den Werkmeister, wie auch immer, zu unserem, wurden Lehrkräfte. Und dann ich mag es nicht laut sagen, aber ich bin um 1 echt fertig. Und ich so, ach, echt?
Ist willkommen ganz spannend. Im Lehrberuf. Jetzt darf man mal ganz kurz jammern. Es ist tatsächlich so, wenn ich bin ja ebenfalls im Meisterkurs tätig, nach einem Tag Meisterkurs, 6 Stunden Unterricht, schaffe ich es nicht, nach Hause zu fahren. Ich halte in der Regel immer einen Parkplatz, lege mich kurz 10 Minuten hin, weil mir die Augen zufallen. Aber ich kann zu Hause durchwegs, nicht sagen, der Mai ist ein Weichei, aber ich gehe durchaus den ganzen Tag im Wald und zu Hause sage ich so, was machen wir jetzt? Ja. Es stimmt schon, er ist unwahrscheinlich fordernd.
Ja. Und er ist aber auch zauberhaft. Und ich glaube, man muss beide Dinge in einem Atemzug nehmen. Es ist ein zauberhafter Beruf. Ich würde es echt wieder tun. Und weil du gefragt hast, ob er immer Spaß gemacht hat. Nein, nicht immer. Es war ein Weg, es war ein Wachsen, es ist eine Herausforderung.
Was hat keinen Spaß gemacht?
Naja, wenn du auf Menschen triffst, die eine andere Antwort aufs Leben finden müssen. Und jetzt kommen wir zu dem Punkt. Die Menschen waren nicht verkehrt. Es war meine Haltung, die so lange gebraucht hat, um zu der zu werden, die sie heute ist. Und jetzt bewerte ich viele Sachen anders, die mich damals gestresst haben, die mich damals frustriert haben.
Könntest du das vielleicht an einem konkreten Beispiel benennen?
Ich habe ein wundervolles Beispiel. Das erzähle ich auch gern. Inzwischen halte ich auch, wie nennen wir es, Keynotes zu dem Thema. Wenn du auf einer, oder ich war auf einer Fortbildung, da ging es um das Thema Resilienz und wie auch immer, da stand eine Frau auf
der Bühne. Resilienz, ganz kurz, ist nichts anderes wie die Widerstandsfähigkeit gegen Schicksalsschläge, gegen Einschnitte im Leben.
Genau. Also wenn du, und da stand eine Frau im Business-Suit, Headset auf der Bühne und die hat uns eine tolle Technik beigebracht. Und zwar einfach einmal ins Tönen zu geraten. Einfach so einen Ton zu finden, der euch gut tut. Der so ein Brummen, so ein Nein, so eine schöne Schwingung. Und jetzt haltet euch dabei einfach mal die Ohren zu so, und lasst es so. Perfekt. Ihr merkt das, wie das wohltuend euren Körper durchdringt. Und wenn ihr euch jetzt noch was Gutes tun wollt, dann geht ihr in so eine leichte Schaukelbewegung, um sich dieses vestibuläre System einfach mal anzuregen.
Okay. Alle machen mal kurz mit. Also hinsetzen, Hand an die Ohren und eine Schaukelbewegung.
Das tut wahnsinnig gut. Der große Unterschied ist, wenn Sie das mit einem Business-Suit und einem Headset auf einer Bühne tun, bekommen Sie wahrscheinlich einen Salär von 1.500 € für die Nummer. Wenn Sie bei mir im Klassenzimmer sitzen, haben Sie eine Autismus-Spektrum-Störung. Das ist der Unterschied. Es ist dieselbe Antwort auf dieselbe Herausforderung. Und meine Kinder und Jugendlichen finden solche Herausforderungen auf ihre Art und Weise. Der Mensch mit Autismus-Spektrum-Störung, der genau dasselbe macht, beruhigt sich. Er hat die Technik sogar erfunden. Er hat für das Seminar keine 150 € abgedrückt.
Was ist Autismus?
Ganz, ganz, ganz vereinfacht gesagt, eine Schwierigkeit in der Reizwahrnehmung und in der Reizverarbeitung. Also für Menschen mit Autismus kann es sein, dass bestimmte Reize sie vollkommen wahnsinnig machen. ja, die wir als vollkommen harmlos erachten.
Deine Kollegin hat mir mal erzählt, es gibt jemanden, der kann keine Kleidung auf der Haut ertragen, dieser Reiz ist zu groß, der muss sich immer ausziehen.
Absolut, das kann sowas sein. Es kann zum Beispiel ein sein, dass der Geruch nach Stadtwurst etwas ist, was für diesen Menschen einen Reiz auslöst, als würdest du deinen Kopf in eine Kloake halten. Also solche Sachen oder aber auch in der Reizverarbeitung, dass du sagst, du kannst bestimmte Reize zwar wahrnehmen, also das triggert dich nicht, aber sie richtig zu sortieren und sie richtig einzuordnen, fällt dir einfach schwer. Vor diesem Hintergrund müssen Menschen mit Autismus brauchen eine für sich klar strukturierte Umwelt. Ein Beispiel, Reizverarbeitung, ein Mensch ohne geistige Behinderung mit einem Autismus-Spektrum-Störung an den Kühlschrank geht und abends eine Flasche Milch trinkt, stellt er die dort wieder rein, packt. Dann kommt nachts irgendjemand hin, nimmt dieselbe Flasche Milch und stellt sie nicht mehr exakt genauso in diesen Kühlschrank und macht sie zu. Dann kommt der Autist in der Früh wieder an und sagt, da steht etwas in diesem Kühlschrank. Es schaut nicht so aus wie das, was gestern drin stand. Okay, aber wenn ich das umdrehe, dann ist das Etikett wieder von, es ist die Flasche Milch von gestern. Das geht in Bruchteilen Sekunden schneller, aber der Mensch mit einem Autismus-Spektrum muss das die ganze Zeit leisten.
Viele können ja auch keine Gesichter sich merken.
Weil sich die Mimik ständig verändert.
Genau, ich kenne einen Fall, der ist auf seine Lehrerin losgegangen, weil er gesagt hat, du bist nicht mehr meine Lehrerin. Und sie hat gesagt, ja, was ist jetzt? Ich habe dich erst seit einer Woche. Ja, aber nein, es ist nicht mehr meine Lehrerin. Und die sind draufgekommen. Genau. Er hat sie an den Ohrringen erkannt. Ja. Und sie hat einmal nicht mehr diese Ohrringe drin gehabt und dann war das nicht mehr die Lehrerin.
Und weil die Mimik nicht keine konstante Wiedergabe ist. Und es gibt, ich sag mal, von der Kognition normal begabte Menschen mit Autismus-Spektrumstörung oder überdurchschnittlich begabte Menschen, das sind ja auch die uns dann den Autismus eigentlich erklärt haben, wenn man ehrlich ist, die das auch binnen von Sekunden machen können. Also die schaffen das, die verarbeiten diese Reize dann noch, aber es stresst. Wenn für diese Menschen etwas Unvorhergesehenes kommt, dann verbraten die sehr viel Energie. Also wenn die zum Beispiel auf den Weg in die Arbeit kommen, Ingenieure, ne, hochbezahlte Ingenieure, die echt sehr fähig sind, die haben ihren Weg in die Arbeit, das passt, also jetzt ist da eine Baustelle. Dann kommen die um 9 Uhr an den Arbeitsplatz und haben einfach schon so viel Energie verballert, um all diese neuen Dinge zu verarbeiten. Das müssen die einfach erstmal leisten. Wenn auf diese Wahrnehmungsbesonderheit eine geistige Beeinträchtigung, eine Entwicklungsverzögerung kommt, was man klassisch unter geistiger Behinderung nennt, dann wird es für die Menschen anspruchsvoll, weil dann hoffentlich die Sprachfähigkeit fehlt, sich auszudrücken.
Aber sorry, Cliff, so ist doch konsequentes Unterrichten nicht möglich, denn die Menschen können sich ja immer aus dem Autismus wieder rausreden, wenn denen was nicht passt oder wenn irgendwas ist und die kommen ja wirklich mit diesen Reizen nicht klar. Ja. Wie ist hier normales Unterrichten möglich?
Prinzipiell ist Unterrichten ja nichts Normales. Also das muss man fair sagen.
Ja schon, aber ich brauche Ruhe im Klassenzimmer. Und das habe ich da nicht. Und wenn ich irgendwann dann einen besonderen Reiz bespiele, dann dreht mir der durch. Ich kann den nicht, ich sage jetzt mal, ermahnen, bestrafen. Es bringt ja nichts, es ist eine Störung, es wird ja nicht besser.
Naja, es geht ja so, dass das Unterricht, und das fängt erst auch daran zu gucken, sind denn Grundbedürfnisse der Menschen, mit denen ich zu tun habe, gerade erfüllt. Mensch lernt nur, wenn er an einem sicheren Ort ist. Also ist unser Job erst einmal dafür zu sorgen, dass der Schüler safe ist. Das geht sehr wohl. Das ist natürlich Aufwand und je anspruchsvoller das Behinderungsbild ist, desto größer ist der Aufwand. Aber im Prinzip ist es machbar, Menschen einen Rahmen zu stecken, in dem sie sich sicher fühlen und in dem sie auch lernen können. Das ist unser Job.
Aber wir sind gerade unterbrochen worden. Wir sind immer noch beim...
Genau, richtig.
Aber das funktioniert doch in deiner Klasse dann genauso, wie es auf der Bühne funktioniert mit diesen 1500 Zuhörern.
Richtig.
Das ist ja eigentlich ein doofes Beispiel.
Nein, das Beispiel ist genial. Weil dieses Beispiel für eine Sache steht und das ist wichtig, es zu begreifen, wenn man begreifen will, warum mir mein Job inzwischen Spaß macht. Weil ich angefangen habe, meine Schülerinnen und Schüler absolut ernst zu nehmen. Und da sind wir beim großen Ding von Inklusion und Haumweg und Schlag mich platt. Das ist alles eine Mogelpackung. Solange wir nicht verstehen, wen wir gegenüber haben. Wir haben es mit Menschen zu tun oder ich habe es mit Menschen zu tun, die Probleme lösen und die Antworten auf Lebensfragen finden, die kennen wir gar nicht. Die sind in Situationen geworfen worden von ihrer Verfasstheit, von ihrem So-Sein. Die sind uns fremd. Aber sie finden Antworten
drauf. Hast du ein Beispiel?
Junger Mann mit Down-Syndrom. Wenn du das Schulhaus betrittst, dann kann es dir passieren, als wildfremder Mensch, dass der dich in den Arm nimmt und sagt, du bist mein Freund. Dann sagen die Menschen ganz häufig, ja, ist halt behindert, ne? Das muss man einfach mal gucken. Und naja, wir lernen ihm das schon noch mit dem Distanzverhalten. Wenn man jetzt anfängt und nimmt diesen Menschen mal ernst und guckt hin, was tut der? Wir leben in einer Welt, ich weiß es ja, ich habe 23 Jahre gebraucht, um hier Fuß zu fassen. Wenn du neu wohin kommst, du erstmal wahnsinnig viel arbeiten musst, um eine Freundschaft zu knüpfen. Wir leben in einer Welt, da bist du nach 25 Jahren immer noch fremd. Jetzt kommt einer, der hat einen kompletten Gegenentwurf, der sagt, bevor du mir nicht das Gegenteil beweist, bist du erstmal mein Freund. Ein Mensch, der damit zu 100% ins Risiko geht. Er ist kognitiv beeinträchtigt. Er kann fühlen, man kann ihn ausnutzen, man kann ihn verletzen.
Hat er auch Menschen, die er nicht mag?
Die hat er schon dann auch. Es gibt auch Menschen, die haben mir das Gegenteil bewiesen. Aber nochmal, um das fertig zu kriegen. Und jetzt schaut euch mal bitte diesen Lebensentwurf an und rechnet ihn mal 7,5 Milliarden hoch. Und dann gucke ich in den Nahen Osten oder in die Ukraine. Und dann weiß ich, welcher Lebensentwurf diese Welt verbessert. Und man nimmt ihn einfach nicht ernst, weil er halt ein Down-Syndrom hat. Und wenn du da mal angefangen hast hinzugucken, was für Antworten geben meine Schülerinnen und Schüler eigentlich auf das Leben, dann gehen dir mit einem Mal die Augen auf und dann gehst du durch meine Einrichtung, siehst 200 Lebensentwürfe, von denen du allen etwas lernen kannst. Und dann weißt du, warum mir mein Job inzwischen Spaß macht. Weil ich es einfach mit tollen Leuten zu tun habe. Die sind spannend mit dem, was sie mitbringen und vor allen Dingen, was auch in dieser Interaktion mit diesen Schülerinnen und Schülern passiert. Die, nochmal, die bringen dir Antworten aufs Leben, die sind hochgradig irritierend erstmal, weil wir sie nicht verstehen, aber sie sind immer logisch.
Also dieses Beispiel hat mich gerade jetzt wirklich verändert. Das stimmt. Man denkt, ich kenne ja deine Einrichtung oder ich kenne diese Einrichtung allgemein. Es gibt viele, die rennen einfach her und nehmen dich in den Arm. Ja, warum? Klar, die betreten meine persönliche Intimsphäre, die ja der Mensch hat um sich rum. Aber es stimmt, erst jeden Mal als Freund zu sehen.
Und wenn du bei uns in die Schule kommst, deswegen bin ich auch so ein Fan unseres Schultyps. Unser Förderzentrum ist eine wundervolle Schule und wir haben viele Antworten auf Probleme, die andere Regelschulen haben. Die finden wir im Zusammenleben mit unseren Schülerinnen und Schülern. Aber wir haben halt eine Schule, in der sind unseren die mehreren. Dieses Leben an dieser Schule wird geprägt durch Menschen mit einem Förderbedarf im Bereich der geistigen Entwicklung. Das ist einmalig und auch da treten unsere Schülerinnen und Schüler den Beweis an, wie Schule sein kann. Das kann was sehr Freudvolles sein. Das kann echt Spaß machen. Das kann ein Ort sein, an dem man echt gerne ist. Und das ist nicht nur so, weil wir wahnsinnig geile Pädagogen sind, das sind wir auch, aber es ist vor allen Dingen so, weil unsere Schülerinnen und Schüler dieses Schulleben prägen. Und wenn man von dem hohen Ross mal runterkäme, da sind wir bei der Inklusion und sagt, Inklusion ist nicht, wir lassen jetzt auch mitmachen. Gott, sind wir gute Menschen, die dürfen auch mitmachen, sondern sagen, wir gucken jetzt mal an, was da passiert, weil da passiert was ziemlich Geiles, ehrlich gestanden. Und wir sind immer so demütig und gucken, ob wir von diesen Menschen was lernen können. Bis rauf ins Gymnasium. Dann fangen wir an. Dann fangen wir an. Und auch nur im schulischen Setting. Mal ansatzweise ernsthaft inklusiv zu denken.
Aber ganz ehrlich, Cliff, du musst doch gerade durchdrehen. Jeder spricht von gelebter Inklusion, aber eigentlich wird sie nicht gelebt.
Naja, sagen wir es mal so. Ich behaupte mal, ich habe Humor. Und Humor ist doch, es rettet einen vorm Durchdrehen. Man muss nicht durchdrehen. Ich kann nur manchmal mich schallend Scheps lachen, wie manche Dinge.
Also lustig ist, ich muss es kurz erzählen, er arbeitet ja mittlerweile in Neumarkt. Da mache ich jetzt gleich den Übergang. Denn er hat sich erst als stellvertretender Schulleiter beworben und dann als Schulleiter. Und mittlerweile ist er Schulleiter der Lebenshilfe in Neumarkt. Und da habe ich ihn mit seiner Belegschaft getroffen. Ich habe nicht den Unterschied gemerkt, wer ist Chef, wer ist Arbeiter, denn ja, du bist da schon eine Nummer, muss ich sagen.
Tatsächlich war das ein Unfall. Ich habe mich als Konrektor beworben, es gab keine Schulleitung. Und so habe ich eine Schule gekriegt. Zu einem Zeitpunkt gesagt, ey, sorry, ich wollte hier nur gepflegten Konrektor machen.
Du denkst schon gerne in Perspektiven.
Definitiv. Das ist ja das Spannende. Das Spannende ist immer, das Entwicklungspotenzial zu sehen. Da wird es dann interessant. Und deswegen macht mir Führen auch wahnsinnig viel Spaß, weil es ja nicht nur darum geht, unsere Schülerinnen und Schüler zu fördern, sondern es geht ja schon auch darum, dass die Menschen, die bei uns arbeiten, sich entwickeln können. Ich habe ein wunderbares Erlebnis mit einem inzwischen erwachsenen jungen Mann, auch mit Autismus-Spektrum-Störung. Der hat mich irgendwann mal nach einer Videosession, wo die ganze Schule beteiligt war, das war noch so kurz nach Corona, da haben wir manches noch per Video gemacht, da habe ich ziemlich mit der Kamera rumgekaspert. So, ich kasper relativ gerne. Kopfstand. Kurze Zeit später war die Klasse, stand bei mir im Büro, weil die irgendwas anderes wollten und die Lehrerin meinte, sag mal, willst du dem Herrn Rüdinger nicht sagen, was du im Klassenzimmer über ihn gesagt hast? Und dann wurde er leicht rot und sagte, aber mein Ernst, Rüdinger, wenn man dich so an der Kamera sieht, dann frage ich mich wirklich, wer ist hier behindert, du oder ich?
Hat er wirklich gesagt?
Das hat er wirklich gesagt. Fand ich super. Diese Frage, wer ist hier eigentlich behindert?
Und noch dazu der Schulleiter, gell? Ja, okay, das ist
super. Und dann habe ich ihm etwas gesagt. Das Gute ist, dass der so viel Intellekt hat, das verstehen zu können. Er hat gesagt, du, es gibt eine Aussage oder eine Forschung von einem Psychiater, Psychologen, wie auch immer, dass du pro Jahr Berufstätigkeit 1% deiner Persönlichkeit in Richtung deines Berufs veränderst. Ja, dass du dich veränderst in deinem Beruf und jedes Jahr 1%. Ich weiß nicht, ob das stimmt, aber das habe ich ihm gesagt. Du, ich bin jetzt bald 30 Jahre in dem Job. Dann schaut er mich an und sagt, du hast dann gewaltig einen an der Klatsche. Und ich konnte ihm entgegnen, weißt du, was das Schöne an der Sache ist? Ich finde das gar nicht schlimm, weil ich finde euch zauberhaft. Und das ist tatsächlich das, worüber ich dankbar bin in meinem Leben. Die Kinder und die Jugendlichen, mit denen ich gearbeitet habe, haben mich tatsächlich geprägt und verändert. Und ich bin zutiefst dankbar dafür. Die Prägung durch diese Menschen ist eines der großen Geschenke meines Lebens. Und ich möchte kein anderer sein. Und ich habe noch 10 Jahre und ich lasse mich gerne noch 10 Jahre verändern. Die 50% kriegen wir vielleicht nicht ganz voll. Aber ich lasse mich gern verändern. Ich habe viel mit meinen Schülern gelernt.
Das hast du sehr, sehr, sehr schön gesagt. Das wäre ein tolles Schlusswort. Aber ein paar Fragen habe ich noch.
Ja, hau raus.
Herr Rüdinger, ich dachte immer, du heißt Cliff Rüdiger, Herr Herlin.
Nein.
Warum der Rüdiger, Rüdinger, Herlin? Ihr denkt euch jetzt, wir kennen uns schon seit sehr lange. Also wirklich sehr lange. Ja. Das ist mir jetzt neu.
Das ist,
ja, woher? Herr Rüdinger.
Ja, ich bin geboren worden als Cliff Rüdinger. So. Und dann bin ich, hallo.
Wie kommt dann der Herlin?
Ja, meine Frau heißt Herlin.
Und ach so, nee, du hast den Namen von deiner Frau mit angenommen. Warum denn das?
Tja, Biene hat damals, ist zu mir gezogen. Also wir sind quasi in meine Heimat gekommen. Sie ist aus dem Schwabenland. Und dann habe ich ja angeboten und gesagt, ey, wenn du schon deine Heimat aufgeben musst, dann behalt doch bitte den Namen zumindest. Das war so der Gedanke.
Ah, und sie heißt auch Rüdinger?
Herlin. Du kannst dich leider nicht beide, die Familie, also meine Töchter heißen
aber alle. Sie könnte Herlin Rüdinger machen.
Oh, weiß ich nicht, ob das geht. Also es ging eigentlich nicht. Also es sind die
nee, du hast den Namen zuliebe deiner Frau angenommen. Boah, ist das toll.
Du, das Lustige war.
Aber dann verlang bitte auch von deinen Schülern, dass sie dich Rüdinger Herlin nennen.
Die sagen, das geht viel geiler. Die sagen zu mir Boss.
Echt, sagen die wirklich Boss?
Natürlich. Ich hatte mal einen Schüler, das war zauberhaft. Also der konnte kein R sprechen. Und er sagte, wir waren auf Schullandheim und er sagte mir, Herr Hüdinger. Ich sag, oh, ich hatte so nach 3 Tagen gesagt, du Christoph, wenn du mich noch einmal Herr Hüdinger nennst, dann springe ich aus dem Fenster. Ehrlich zu mir, ich kann, es ist eine böse, aber ich kann aber kein Herr sprechen. Da sagt Boss oder Chef, da ist kein R drin. Und der hat das gnadenlos durchgezogen. Seitdem war ich immer Boss. Der hat aus mir gesagt, Boss. Super. Und traumhaft, und das haben sich witzigerweise die Klasse damals abgeguckt, und zwar alle. Ne?
Okay,
das war viel einfacher als Rüdinger oder Rüdinger. Ja. Herrlin ist ja auch schwer. War Chef war klasse oder Boss war klasse. Und jetzt habe ich, traumhafte Anekdote, einem Schüler von uns Kaffeekochen beigebracht. Also der konnte, und der wollte das auch. Ne? Ich sagte, wie macht man das? Ich sagte, du, so kocht man Kaffee. Und das war dann, das war ihm ganz arg wichtig, dass er den Kaffee kocht. Konnte er das auch gut. Und dann hatten wir eine Lehrerkonferenz, in der komplette Lebenshilfe vorstellte, also die ganze Führungsriege der Lebenshilfe. Wir haben uns irgendwas vorgestellt. Und ich habe mir viel ein, dachte mir, oh, fuck off. Wir haben noch Elterngespräch, ich habe keinen Kaffee hingestellt. Und ich rufe im Klassenzimmer an und sage, Herr so und so, bitte kochen Sie mir noch einen Kaffee. Komplette Vorstand ist gerade am Performen, Redeker, und klopft am Lehrerzimmer. Tür geht auf, mein Schüler kommt rein, Tasse Kaffee, und er sagt, Chef, Ihr Kaffee. Marschiert einmal an der Führungsriege vorbei, die Köpfe alle so hin, so einmal hingewandert, dann stellt er den Kaffee vor mir ab und dann wandern die Köpfe alle zurück. Und 3 Vorstände schauen den damals ja popeligen Sonderschullehrer an. Und der eine meinte nur, wer Co, der Co. Ich habe ihn gefeiert. Ich hatte zwar keinen Kaffee fürs Elterngespräch, aber die Show war geil. Also die war's.
Bist du schon mal an deine Grenzen gestoßen?
Voll. Unser Job besteht am Arbeit aus der Grenzen.
Gibt es einen Fall, den du aufgeben musstest, weil du sagst, hier komme ich nicht weiter?
Ich hatte einen Schüler, den habe ich viel zu spät begriffen. Und das tut mir leid, für den war ich auch kein guter Lehrer.
Was hatte der für eine Störung?
Das war auch ein Mensch mit Autismus. Und ich hab den Zugang nicht gefunden.
Das kann ich mir bei dir überhaupt nicht vorstellen. Wo hast du den Zugang nicht gefunden? Was hat dich
getriggert? Naja, ich hab eine Weile, als Lehrer ist es ja so, dass mein Entwicklungsprozess durchläuft. Und ich komme eher so aus dieser Schule noch klassisch damals, dass ich dachte, ja klar, ich kann sehr autoritär sein, wenn ich das möchte. Und ich werde mir in der Klasse auch, werde mich da durchsetzen und so weiter und so fort. Und habe mit meinen pädagogischen Mitteln, der war nicht wirklich sicher, vom Verhalten sicher sehr
heraus. Was hatte der für einen Trigger?
Naja, unterschiedliche Sachen. Es war zum Beispiel Sachen, wo, wenn es bestimmte Lichtverhältnisse gab, Wolken. Na, wenn bestimmte Wolkenkonstellation im Himmel war, also die Lichtverhältnisse sich veränderten oder eine Jalousie nur halb offen war, solche Sachen waren das. Und ich hatte damals einfach noch das innere Bild, mich mit Konsequenz und klaren Grenzen durchzusetzen. Das ist nicht verkehrt, das kann gut sein. Und manche Menschen brauchen das, aber eben nicht alle. Mhm. Und für ihn wäre der Zugang ein anderer gewesen, den ich einfach zu spät begriffen habe. Ich habe damals irgendwann angefangen, eine Ausbildung zum Trainer für professionelles Deeskalationsmanagement zu machen, also pro DEMA. Und habe dann nochmal viel über herausforderndes Verhalten gelernt und über die Hintergründe dazu. Und habe dann damals gemerkt, dass ich das vollkommen falsch angegangen bin. Und ich habe natürlich Situationen erlebt, die waren nicht schön. Also wenn ein Schüler vorher noch die Hand in der Windel hat und dem dann irgendwas nicht passt und der kratzt den Unterarm auf und denkst so,
da drehst du doch durch.
Fühlst du dich in deiner Grenze schon sehr verletzt. Also das ist wirklich, da bist du... Ja,
aber du kannst ihn auch nicht böse sein.
Doch, kann ich. Natürlich kann ich ihn
böse sein. Ja, aber der versteht es doch nicht.
Ja, das ist was andere Sache. Die andere Sache ist, wie ich dann reagiere, ist eine andere Nummer. Aber böse darf ich doch erstmal sein. Ey, Digga, du hast mir gerade wehgetan. Woher das auch kommt, das tut weh und ich bin mir jetzt nicht ganz sicher, ob sich das entzündet. Dass ich ihn trotzdem verstehen kann, ist eine andere Hausnummer. Also das war ganz am Anfang meiner Berufszeit, da war ich echt noch ziemlich fertig. Deswegen sage ich, es hat nicht immer Spaß gemacht. Es gab den Punkt, wo diese Herausforderungen mich so an die Kante gebracht haben, dass ich auch kurz vor einem Burnout stand. Ich habe Gott sei Dank meine Frau ist ja therapeutisch unterwegs, ist Traumatherapeutin und auch sehr gut. Die hat mich damals in den Osterferien auf den Kopf zugesagt, so jetzt sage ich dir mal eins, hier hast du eine Telefonnummer, die rufst du jetzt an, weil wenn du das nicht machst, dann bist du in 3 Monaten bei uns im Südklinikum. Und was du dann hast, ist nicht mehr lustig und wird Monate dauern, um es wieder gerade zu richten. Und da habe ich angefangen, meine erste therapeutische Schleife zu ziehen.
Wie macht sich ein Burnout bemerkbar?
Also in vielerlei Hinsicht. Also Burnout kann damit beginnen, dass du zum Beispiel dir bestimmte Dinge nicht mehr merkst. Mit einer Antriebslosigkeit bis hin zu depressiven Episoden.
Das war bei dir so?
Ja, schon.
Und mit welchen Mitteln hast du da herausgefunden?
Es hat viel mit Mindset bei mir zu tun gehabt. Also zum einen mit einem Mindset und zum anderen natürlich auch mit einem guten Work-Life-Balance. Das Wort ist überstrapaziert. Das heißt,
ich kann es ehrlich gesagt so gar nicht mehr hören.
Ich kann es auch nicht mehr hören. Ich meine das eher im Sinn, was tue ich, was fange ich mit meinem Leben an? Und ja, speist mich das Gesamt? Ist das Gesamt etwas, was mich speist? Und das war ein klassisches Thema Psychotherapie. Und ich bin da ein Fan davon und ich sage das auch den Lehrkräften noch ganz häufig. Eine therapeutische Begleitung ist etwas, was uns wahnsinnig gut tut, weil das Werkzeug, was du als Lehrer bist oder als Lehrerin, das bist du selber. Du bist dein Werkzeug. Jeder Malermeister würde anfangen, seine Pinsel zu reinigen. Jeder Schreiner räumt seine Werkstatt auf, pflegt sein Werkzeug. Wo pflegen wir unser Werkzeug? Wo pflegen wir uns selber? Wie betreiben wir Psychohygiene? Wie gehen wir mit den Dingen um, die uns herausfordern? Das ist bei Lehrkräften immer noch zu sehr vernachlässigt. Ja, der Beruf ist herausfordernd, aber es gehört zu dem Beruf dazu, sich darum zu kümmern, dass man psychisch stabil bleibt. Und manchmal ist das halt auch so, und in meinem Fall war das auch so, dass man an alte innere Muster da ran muss.
Wie sorgst du jetzt für dein Werkzeug, also für dich?
Neben meiner Familie, die wirklich, da habe ich echt Schwein mehr Rotz als Verstand gehabt. Ich frage mich immer noch, wieso ausgerechnet ich das verdient habe, aber ich habe eine zauberhafte Familie. 2 tolle Töchter, eine tolle Frau. Das ist ein Wahnsinnsquell an Kraft und Liebe und Energie. Und die andere Nummer ist Musik. Also für mich ist tatsächlich Bewegung, auch Sport, aber einer der besten Reinigungsprozesse, die ich haben kann, ist einen Song zu schreiben.
Du hast eine eigene Band und schreibst auch eigene Musik.
So ist es.
Jetzt ist Platz für deine Werbung.
Also, ich habe tatsächlich eine Band. Ein weiteres wichtiges Datum in unserem Leben ist, in meinem Leben ist 1999. Da haben sich nämlich die Silly Strings gegründet. Also echt, 26 Jahre gibt es uns schon. Hm. Und das ist tatsächlich die Jungs und Musik machen. Es geht nichts drüber. Also das ist so. Donnerstagabend, Übungsraum, du kannst noch so auf dem Zahnfleisch reinkriechen, du kommst immer mit einem Grinsen raus. Also, und es gibt, ich glaube, wenig Verbindungen, vielleicht neben Sex, die so tief sind wie Musik. Musizieren miteinander ist was Tolles. Und Songwriting ist natürlich, also ich bin wirklich kein guter Instrumentalist oder kein Wahnsinnsinstrumentalist. Ich behaupte aber, meine Songs sind nicht so übel. Ein Thema in Worte zu fassen, ist ja oft schon mal ein Heilungsprozess oder ein großer Schritt nach vorne, in dem, wenn dich etwas beschäftigt. Dieses Thema, dem noch Musik zu geben und es raussingen zu können.
Und wenn ich jetzt mehr von diesem Cliff hören möchte, also neben dem Podcast, wo findet man die Silly Strings?
Silly Strings 1999 auf Instagram. Ja, Silly Strings 1999 auf Instagram oder aber www.silly-strings.de, das ist unsere Website.
Jawohl, schaut mal rein, so betreibt der liebe Cliff seine Psychohygiene. Es ist ja wirklich toll, was du machst in deiner Schule und wie du mit diesen Menschen umgehst. Ich durfte dich ja schon das ein oder andere Mal live erleben, aber ich denke mir immer, draußen in der Gesellschaft sind diese Menschen dann trotzdem irgendwie lost. Drum, was würdest du dir denn von der Gesellschaft wünschen?
Tatsächlich, dass die Gesellschaft anfängt, inklusiv zu denken.
Ja, aber das wird doch gemacht. Wir bauen die Bürgersteige. Nein. Es kommt überall ein Aufzug rein. Das ist ja gut.
Das hat auch mit Inklusion nur bedingt.
Ja, aber so wird es verkauft.
Ja, aber jetzt mal ganz einfach. Inklusion ist kein... Der Fehler dieser Inklusionsnummer ist, dass man versucht hat, ihn zu institutionalisieren. Man hat das Schulen zum Beispiel aufs Auge gedrückt. Inklusion ist ein gesellschaftlicher Auftrag, ein gesellschaftlicher Auftrag. Und eine inklusive Gesellschaft lässt niemanden zurück.
Aber lassen wir aktuell jemanden zurück?
Alle. Alte, Behinderte. Es geht auch nicht nur um Menschen mit einer Behinderung.
Ja, wie soll man das dann lösen und stemmen?
Ja, gute Frage. Und da wieder kommt der Wert. Ich meine, mein Lieblingsbeispiel zum Thema Inklusion. Wenn die Leute sagen, wie inklusiv sind wir denn? Wir stehen an der Supermarktkasse nach Feierabend. Vor dir sind 7 Personen. Also spätestens ab 7 wird diese Schlange nervös. Und dann wird gezuckt und geruckt und zweite Kasse und hau mich weg und schlag mich platt. Jetzt könnte es sein.
Ja, ich bin einer davon.
Genau. Jetzt könnte es sein, dass an dieser Kasse einer meiner Berufsschüler sitzt.
Würde ich durchdrehen.
Weil das ein saumäßig guter Job für ihn ist. Weil er gescannt wird. Er muss eigentlich nur das Wechselgeld rausgeben, was die Kasse sagt. Da sitzt hundertprozentig der freundlichste Kassierer, den du je erlebt hast. Aber wir haben die Zeit nicht dafür. Ist das dann Inklusion? Wenn vor dir einer ohne ersichtlichen Grund auf der Landstraße 50 fährt und keine 100, haben wir die Zeit dafür? Oder drehen wir da hinten durch? Und so könntest du das weitergehen und weitergehen und weitergehen. Leute, wenn wir eine inklusive Gesellschaft werden wollen, dann heißt das, dass wir Zeit brauchen.
Und dass wir nicht immer nur auf uns schauen.
So ist es. Und wäre das denn nicht ein geiles Geschenk für diese Gesellschaft zu sagen, ey Leute, wir müssen einfach mal 2 Gänge rausnehmen, damit alle anderen auch noch mitkommen.
Gib uns doch mal zum Schluss einen Tipp. Was können wir tun, um inklusiver zu werden und zu denken?
Es gibt eine wunderbare Übung. Die habe ich für mich selber mal erfunden, und zwar im Schwimmbad. Im Schwimmbad hatte ich so einen Tag, da saß ich in diesem Blubberbecken und war so scheiße drauf und mir ging jeder auf den Sack. Also wirklich jeder. Es war ein richtiger Bruddeltag. Der ist scheiße. Und ich habe gemerkt, ich bin nur am Werten. Der ist zu dick, die ist blöd, der schaut doof, geht mir eh auf den Sack, der andere hat mir Parkplatz weggenommen. Und saß dann so in diesem Weichkochbecken, mies drauf und habe gedacht, das ist ja ein scheiß Zustand. Und habe einfach mal eine Übung ausprobiert, dachte mir, jetzt probiere ich mal das Gegenteil. Einfach nur das Gegenteil. Ich guck mal alle Menschen, die mir begegnen, an und versuche das Schöne an ihnen. Und habe dann wirklich dumm, erstmal nur optisch geguckt, was ist an dem Menschen schön, was ist an dem Menschen schön und so weiter. Und habe bei allen was gefunden. Und dann kam einer, der dachte, das ist aber echt schwer.
Also ja, der war, ich wollte gerade sagen, der war, der hat wirklich immer wieder kreisliche Menschen.
Richtig, der war eine echte Herausforderung.
Ja?
Und dann schoss sein Enkel ums Eck und hätte diesen Menschen lachen sehen sollen, wie er seinen Enkel in den Arm genommen hat. Und das hat mich bis heute so berührt. Ich mir siehste, jeder Mensch hat diese Seite. Und ich glaube, dieses Denken in den anderen Menschen, das Potenzial zu sehen, das, nicht nur das Schöne, auch das Potenzial, das zu sehen, auch was sie sein können. Das ist auch das, was ja mein Beruf so zauberhaft macht. Mein Beruf macht zauberhaft, in den Menschen zu sehen, was sie sein können. Und wer tut dir gut? Immer die Menschen, die nicht nur in dir sehen, was du gerade bist und in welche Situation du bist, sondern immer die Menschen, die dir gut hin, die in dir auch sehen, Mensch, was du sein könntest. Oder was du eigentlich innerlich schon bist, aber du hast es noch nicht erreicht. C.G. Jung sagt, es ist die Aufgabe, dich selber der zu werden, der du bist.
Sehr schön gesagt. Wow. Vielen Dank. Ich hätte noch eine Frage an dich. Drei Menschen, mit denen du mal einen Kaffee trinken gehen könntest.
Ich würde, glaube ich, wahnsinnig gerne tatsächlich einen Kaffee mit Jesus Christus trinken.
Warum Jesus Christus?
Weil es, glaube ich, die größte liebende Seele war, die es je gegeben hat. Und ich hätte das gern live erlebt. Also, ich glaube, dass das die personifizierte Liebe war. Und ich glaube, dass es nichts Heilsameres auf dieser Welt gibt, als zu lieben. Also deswegen würde ich mit Jesus Christus wahnsinnig gerne.
Aber in die Kirche gehst du ja nicht.
Nö. Das hat ja prinzipiell, das sind ja zwei Dinge, die müssen nicht zwingend etwas miteinander zu tun haben.
Sehr, sehr schön. Was wäre deine Nummer zwei?
Meine Nummer zwei wäre dann tatsächlich, glaube ich, Alexander der Große. Alexander der Große war einer der größten Führer, die wir hatten. Und ich, dieses Wort Führer ist scheiße belastet in diesem Land, aber zu führen in einem guten Stil, es zu schaffen, dass Menschen dir folgen, dass sie dir vertrauen, dass du mit einer Idee so viel Sicherheit vermittelst, dass Menschen dir nachfolgen. Alexander der Große hat ein Heer durch Europa geführt. Die Menschen standen hinter ihm, die standen hinter seiner Idee, hinter seiner Vision. Sowas hinzubekommen, das schafft nur jemand, der ganz besonders ist.
Ich kann dir nur als Feedback von deinen Angestellten geben, so schlecht machst du es auch nicht.
Danke. Du meinst, wir können anfangen, durch Europa zu ziehen. Sehr geil. Ja, und der dritte Mensch, oh, das ist, ich glaube, es wäre der junge Elvis Presley. Ich fände den so geil. Also ich finde Elvis einfach gut, also in den jungen Jahren, weil das ist, der Erfinder des Rockabilly, der transportiert einfach nur Rock'n'Roll. Dieser junge Mann, also als mit seiner Glampe auf der Bühne die Musik damals auf den Kopf gestellt hat, mit einer Energie, wow.
Also jetzt wunderbar, es sind drei Menschen, die dein Leben perfekt widerspiegeln. Die Musik, die Führung und die Liebe für alle Menschen. Vielen lieben Dank, lieber Cliff, dass du heute da warst, um ein Stück von deinem Leben zu erzählen. Ich hoffe, dir hat es gefallen.
Ja, mir hat es sehr Spaß gemacht. Vielen Dank, Harald. Also sehr angenehm. Vielen Dank auch, dass ich über die wichtigen Dinge reden durfte und nicht über Schmarrn.
Es war unwahrscheinlich inspirierend. Und wenn ihr, liebe Zuhörer, es genauso inspirierend gefunden habt, dann bewertet doch diesen Podcast, gebt ihn 5 Sterne, schaltet in 2 Wochen wieder ein. Und wenn ihr Fragen habt, schreibt es in die Kommentare, schaut auf Instagram vorbei oder unter www.harrymeier.de. Und wir hören uns in 2 Wochen wieder bei einer neuen Geschichte, die das Leben schreibt. Servus.
Ciao.
Das war Geschichten, die das Leben schreibt. Von und mit Harry Meier. Weitere Infos findest du auf www.harrymeier.de.